SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Aufatmen bei Rudolf Elmer, der Whistleblower und ehemalige Manager der Bank Julius Baer, muss nicht ins Gefängnis. Starker Franken, purzeln jetzt die Preise, fragen wir uns. Und was ist der Preis dafür? Möglicherweise Lohnsenkungen. Im Jemen hat sich die Sicherheitslage verschlechtert, weil sich verschiedene Stämme und Religionsgruppen nicht einig sind. Davon dürfte das Terrornetz Al-Qaida profitieren. Um 13 Uhr, die Islamisten von Boko Haram terrorisieren Nigeria, seit Jahren schon. Das Ziel, ein Kalifat errichten. Dafür ist Boko Haram jedes Mittel recht. Brandschatzung, Folter, Mord. Doch wo bleibt da der Aufschrei des Westens? Tagesgespräch zur Lage im Nordosten Nigerias um 1. Rendezvous am Mikrofon Simon Loy und mit den Nachrichten Yvonne Lambricker.
Das Zürcher Bezirksgericht hat den Whistleblower Rudolf Elmer zu einer bedingten Geldstrafe von 45.000 Franken verurteilt, wegen Bankgeheimnisverletzung und Urkundenfälschung. Das Gericht hat den 59-Jährigen schuldig gesprochen, weil er geheime Daten an den WikiLeaks-Gründer Julian Assange weitergegeben hatte. Der Staatsanwalt hatte eine Freiheitsstrafe von 3,5 Jahren und Berufsverbot verlangt. Die Bundesanwaltschaft muss in ihrem Kampf gegen das organisierte Verbrechen eine Niederlage einstecken. Zwei angebliche Mitglieder der osteuropäischen Mafia bekommen Recht. Das Bundesstrafgericht wies eine neue Anklageschrift gegen sie zurück, wegen formeller Mängel. Die beiden Männer hatten zuvor bereits vor Bundesgericht erfolgreich gegen ihre Verurteilung rekurriert. In Jemens Hauptstadt Sanaa haben sich schiitische Houthi-Rebellen und Soldaten heftige Gefechte in der Nähe des Präsidentenpalastes geliefert. Dabei kam offenbar auch der Konvoi von Regierungschef Khalid Bahaq unter Beschuss. Der Regierungschef sei jedoch unverletzt geblieben, teilte die Regierung mit. In der ganzen Stadt waren Explosionen und Schüsse zu hören. Im Osten der Ukraine liefern sich Regierungstruppen und prorussische Separatisten weiterhin heftige Gefechte um den Flughafen Donetsk. Auch andernorts sei es zu Kämpfen gekommen, sagte ein Armeesprecher. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, forderte unterdessen, die Kämpfe müssten beendet werden. OSZE-Präsident Ivica Dačić sagte, die Gewalt müsse aufhören und die Parteien müssten zurück an den Verhandlungstisch. Die EU-Staaten wollen, dass die palästinensische Hamas auf der Liste der Terrororganisationen bleibt. Das kündigte EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini an. Die EU habe gegen einen Entscheid des Gerichts der Europäischen Union Berufung eingelegt. Das Urteil soll nun von der höchsten Instanz, dem Europäischen Gerichtshof, überprüft werden. Vor einem Monat hatte ein EU-Gericht entschieden, dass die Hamas von der Terrorliste zu streichen sei. Die Palästinenserorganisation sei nicht aufgrund sachlicher Analysen auf die Liste gesetzt worden, sondern wegen Medienberichten. Ein argentinischer Staatsanwalt, der vor wenigen Tagen eine Anklage gegen die Präsidentin Cristina Kirchner erhoben hatte, ist unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen. Der Sonderstaatsanwalt sei in seiner Wohnung tot aufgefunden worden, teilten die Behörden mit. Der Mann hatte die Präsidentin wegen mutmaßlicher Verschleierung angeklagt, im Fall des Bombenanschlags von 1994 auf eine Zentrale der jüdischen Gemeinde. Damals waren 85 Menschen getötet worden. Heute hätte der Sonderstaatsanwalt seine Anklage im Parlament erläutern sollen. Roger Federer gewinnt sein Auftaktspiel am Tennis Australian Open. Er besiegt den Taiwanesen Yen Xun Lü in 3 Sätzen mit 6:4, 6:2 und 7:5. Und Ski Alpin, die Amerikanerin Lindsay Vonn, holt in Cortina d'Ampezzo ihren 63. Weltcupsieg. Sie gewinnt den Super-G. Damit ist Vonn die erfolgreichste Weltcupfahrerin aller Zeiten. Beim heutigen Rennen wurde Lara Gut mit dem 6. Rang beste Schweizerin. Dominik Giesin stürzte und verletzte sich. Wie schwer, ist noch unklar. Das Wetter. Heute und morgen hat es beidseits der Alpen Wolken. Besonders in Juranähe fällt ab und zu etwas Schnee. Unterhalb von 500 Metern regnet es. In den Bergen und im Süden gibt es morgen zunehmend sonnige Abschnitte. Die Temperatur erreicht maximal 3 Grad.
Rendezvous mit diesen Themen bis 13 Uhr. Nach dem Währungsschock der Nationalbank, was passiert an der Preisfront? Wer geht mit welchen Preisen wie viel runter? Und in diesem Zusammenhang die Frage, ist die Angst vor einer Deflation berechtigt? Weitere Themen. Ups, das Bundesgericht pfeift den obersten Ankläger des Bundes zurück, die Bundesanwaltschaft. Die Ostmafia freut's. Und die Glücksformel der Bibliothek der nahen Zukunft.
Mehr Zeit, mehr Technik und mehr Raum.
Wie die Stadtbibliothek Basel in ein neues Zeitalter aufbricht. Die Exportindustrie ist erschrocken, die Konsumentinnen und Konsumenten hingegen freuen sich über den Franken, der in die Höhe geschossen ist, nachdem die Nationalbank den Euro-Mindestkurs aufgegeben hat. Bei den Detailhändlern beginnt nun das große Rechnen. Was wird wann und um wie viel billiger und was nicht? Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr ist der Frage nachgegangen.
Klar ist, die Preise für Früchte und Gemüse aus dem Ausland kommen am schnellsten ins Rutschen, und zwar kräftig. Alain Bolschweiler, Sprecher des Discounters Aldi.
Ab morgen Dienstag werden bei Aldi Swiss zum Beispiel Ananas, Clementinen, Orangen, Rispentomaten und Peperoni alle um 50 Rappen gesenkt werden. Das heisst, das sind bis zu 25% Preisnachlass.
Auch andere Detailhändler planen Preissenkungen in diesem Ausmaß, wie eine Umfrage zeigt. Der Grund: Die Preise für Früchte und Gemüse werden auf Wochenbasis ausgehandelt. Wechselkursschwankungen können bei der Preisgestaltung also rasch berücksichtigt werden. Anders sieht es bei Produkten aus, für die langfristige Lieferverträge bestehen. Diese müssten nun neu ausgehandelt werden, sagt Denner-Sprecherin Paloma Martino.
Wir werden jetzt sicherlich die Lieferanten kontaktieren. Insbesondere bei internationalen Markenherstellern denken wir, dass Preissenkungen drin liegen müssten, und diese würden wir auch an unsere Kunden weitergeben.
Die Verhandlungen sind im Moment aber schwierig, weil nicht klar ist, wo sich der Franken-Euro-Kurs über kurz oder lang einpendeln wird. Die befragten Detailhändler beteuern, sie würden die tieferen Einkaufspreise an die Kundschaft weitergeben. Konkrete Zahlen wollen sie indes noch nicht nennen. Für die Detailhändler ist es aber wichtig, dass sie die Preise rasch senken, denn sonst wird das Problem mit den Einkaufstouristen noch größer, als es bereits schon ist. Paloma Martino von Denner.
Die Frankenstärke wird dem Eurotourismus weiter Auftrieb geben und damit den Detailhandel als Ganzes vor weitere Herausforderungen stellen.
Kritiker werfen den Detailhändlern und ausländischen Lieferanten vor, sie hätten bereits in den vergangenen Jahren die Wechselkursgewinne nicht konsequent an die Kunden weitergegeben, sondern in die eigene Tasche gesteckt. Vorübergehend hatten deshalb einzelne Detailhändler Produkte von nicht kooperativen Lieferanten aus den Regalen verbannt. Ob die Situation nun wieder eskaliert, dazu will sich vorderhand noch niemand äußern. Zuerst werde hart verhandelt.
Das große Rechnen hat bei den Detailhändlern also angefangen. Evelyn Kobler von der Wirtschaftsredaktion, was vermuten Sie? Werden die tieferen Preise diesmal wirklich umfassend weitergegeben?
Es gibt eine ganze Reihe von Fragezeichen, wie der Beitrag von Ivan Lieberherr gezeigt hat. Immerhin kann man wahrscheinlich schon den Eindruck haben, dass dieses Mal diese Preisvorteile rascher weitergereicht werden könnten an die Kunden, als das eben beim letzten Mal war. Eine Hypothese wäre zum Beispiel, dieses Mal ist ja diese Aufwertung des Schweizer Frankens schockartig passiert. Also innerhalb einer Minute hat sich der Franken um 15% aufgewertet. Beim letzten Mal ist das eher schleichend, so über mehrere Wochen und Monate passiert. Dieses Mal durch eben diesen Schock ist das Thema in aller Munde, alle sprechen davon, und da wollen sich die Detailhändler dann eben auch positionieren und sagen, geht nicht ins Ausland, wir geben das weiter. Das könnte ein Grund sein. Letztlich, ob wir oder wie viel wir von diesen Preisvorteilen im Ladengeschäft hier in der Schweiz spüren werden, das hängt dann vor allem davon ab, wahrscheinlich auch, wo sich der Wechselkurs einpendeln wird, also der Euro-Franken-Kurs. Ist das bei 1,1, 1,05, 1,10? Das wird viel darüber entscheiden, wie viel von diesen Preisvorteilen es überhaupt gibt.
Wenn nun die Preise wirklich sinken, besteht dann nicht die Gefahr einer Deflation, also eines anhaltenden Preisrutsches?
Momentan sinken die Preise ja nur in Anführungszeichen im Detailhandel und dort auch nur bei gewissen Produkten. Also es ist noch nicht flächendeckend. Gefährlich würde es, wenn auch die inländischen Hersteller zum Beispiel auf breiter Front die Preise senken würden, wenn eben auch flächendeckend auf breiter Front die Löhne gesenkt würden, weil die Hersteller, die Produzenten, die Unternehmen ihren Kostendruck, den sie jetzt eben seit dem letzten Donnerstag haben, irgendwie weitergeben müssen. weitergeben an die Belegschaft, dann könnte eine gefährliche Spirale nach unten eben in Gang kommen, eine solche Deflation, die dann die Wirtschaft blockiert, weil alle ihre Einkäufe und Investitionen auf später vertagen, weil es ja dann günstiger ist. Also so weit ist die Schweiz jetzt aber noch nicht, eben weil die Preise noch nicht flächendeckend rutschen.
Schauen wir doch noch kurz die Rolle der Nationalbank an. Die hat ja jahrelang argumentiert, sie wolle eine Deflation unbedingt verhindern, darum ja auch ihre Politik mit den tiefen Zinsen. Nun geht aber das Aufheben des Mindestkurses ja in die völlig andere Richtung. Die Nationalbank schürt nun irgendwie die Deflationsgefahr. Evelyn Kobler, wie erklären Sie sich diese Kehrtwende?
Die Währungshüter haben offenbar eine Risikoabwägung vorgenommen. Also sie haben offenbar gesehen, dass mit diesem Mindestkurs, diese 1,20 pro Euro, dass sie das eben kaum mehr aufrechterhalten können. Seit Mitte Dezember muss die Nationalbank ja wieder im großen Stil Euro aufkaufen und Franken verkaufen, um diesen Mindestkurs zu verteidigen. Also das musste sie bis am letzten Donnerstag. Zudem hat sie eben gesehen, dass es da keine Aussicht auf Besserung gibt. Also dass sich der Euro zum Franken effektiv nicht erholt, dass der wirklich schwach bleibt und eher noch schwächer wird. Deshalb hat sie dann eben unter dem Strich offenbar entschieden, dass sie zurück zu flexiblen Wechselkursen geht, dass ein Euro-Frankenkurs wieder frei fließen oder frei im Markt lässt, mit allen Risiken, dass das mit sich bringt. Massive Überbewertung, enorme Wechselkursschwankungen, die wir noch sehen können, und eben diesem Risiko der Deflation, dass sie das auch in Kauf nimmt. Alles in allem war das der Nationalbank offenbar doch lieber, als eben weiter diesen Mindestkurs zu verteidigen, sich gegen die Marktkräfte zu stemmen, ohne Aussicht auf Erfolg, dass sie da mal wieder Oberwasser kriegt.
Einschätzungen live im Rendezvous von Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler. Ja, es war ein medienwirksamer Auftritt vor 4 Jahren in London. Vor versammelte Presse überreichte Rudolf Elmer, dem Gründer von WikiLeaks, Julian Assange 2 Daten-CDs, angeblich mit Bankkundendaten drauf. Die Zusammenarbeit mit der Enthüllungsplattform WikiLeaks machte den ehemaligen Manager der Bank Julius Baer auf den Cayman Islands zum wohl bekanntesten Whistleblower der Schweiz und brachte ihn schließlich vor das Zürcher Obergericht. Entschuldigung, Bezirksgericht. Dieses hat Rudolf Elmer nun zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Ein mildes Urteil, Cordin Vinzenz.
Namen von 2000 Schwarzgeldsündern seien auf diesen 2 CDs, sagten Elmer und Assange vor 4 Jahren bei der denkwürdigen Medienkonferenz in London. Deswegen wurde Elmer kaum zurück in der Schweiz in Untersuchungshaft genommen, für ein halbes Jahr. Den Untersuchungsbehörden erzählte Elmer dann aber, die beiden CDs seien leer gewesen. Für das Gegenteil fanden die Richter heute, fehle es an Beweisen, darum Freispruch in diesem Punkt. Das liegt auch daran, dass die Behörden die beiden CDs nicht beschlagnahmen konnten. Aufkommen muss Elmer lediglich für die Verfahrenskosten, schließlich habe er mit diesem Auftritt in London das Strafverfahren provoziert und solle es darum auch bezahlen. Der Ankläger, Staatsanwalt Peter Giger, findet allerdings nach wie vor, dass die Hinweise für eine Verurteilung reichen.
Ich bin der Meinung, die Beweislage kann auch anders gewertet werden.
Verurteilt haben die Zürcher Bezirksrichter Elmer hingegen für Bankgeheimnisverletzungen, die bald 7 Jahre zurückliegen. Damals gab er 40 Datensätze von Offshore-Kunden der Bank Baer an WikiLeaks weiter. Weil aber damals auf Bankgeheimnisverletzung noch mildere Strafen standen, kommt Elmer glimpflich davon. Auch ein gefälschter Brief an die deutsche Bundeskanzlerin Merkel reicht nicht aus für eine Gefängnisstrafe, auch wenn das eine Urkundenfälschung war. Elmer publizierte ein fingiertes Schreiben auf WikiLeaks, das suggerierte, Merkel habe ein Schwarzgeldkonto. Auch wenn Elmer jetzt nicht ins Gefängnis muss, seine Anwältin Ganten Tetong ist nicht zufrieden. Darum
werde ich weitermachen, bis ich zu dem Urteil komme, das ich mir vorstelle und das mich dann auch überzeugt.
Und das wäre ein Freispruch auf der ganzen Linie. Der nächste Gerichtstermin in dieser Sache steht noch nicht fest, genauso wenig wie jener in einem zweiten Verfahren gegen Elmer. Da geht es um Daten, die er Schweizer Zeitungen angeboten haben soll und auch um den Vorwurf, mit Kundendaten Ex-Kunden unter Druck gesetzt zu haben. Schon dick angestrichen in seiner Agenda dürfte Elmer dafür den 12. April haben. Dann sind im Kanton Zürich Wahlen und die linke alternative Liste hat Elmer als Kandidaten fürs Kantonsparlament gekürt. Für die Linksaußenpartei ist Elmer eine Art Held, der mitgeholfen habe, die Geschäfte der Schweizer Banken mit Schwarzgeld ans Tageslicht zu bringen. Während die Linke also Elmer feiert, sieht der Staatsanwalt in ihm einen normalen Verräter ohne höhere Motive, wie er vor Gericht sagte. Elmer habe nur eine private Fehde mit seinem früheren Arbeitgeber austragen wollen. Beim Urteil heute spielten allfällige Motive keine Rolle. Der Richter verlor in seiner mündlichen Begründung kein Wort darüber. Ob das Gericht Elmer seinen Wandel vom Top-Banker zum reuigen Systemkritiker abnimmt, wissen wir also nicht. Es wäre darum auch völlig falsch, das milde Urteil als irgendwie geartetes Zeichen zugunsten von Whistleblower allgemein zu interpretieren.
Die Mafia bekämpfen, das ist ein großes Ziel der Bundesanwaltschaft. Dass dieser Kampf gegen das organisierte Verbrechen schwierig und voller Tücken ist, ist eine Binsenwahrheit. Das hat die Bundesanwaltschaft gerade heute wieder erfahren müssen. Konkret geht es um einen Fall einer mafiösen Diebesbande aus Russland und Georgien, die in einer internationalen Polizeiaktion in Spanien, Deutschland, Österreich, Frankreich und der Schweiz verhaftet wurde. Das war 2010. Doch wegen Verfahrensmängeln bleibt heute von diesem polizeilichen Coup nicht mehr viel übrig. Alexander Grass.
Die Gesellschaft müsse dauerhaft geschützt werden vor solchen Berufsdieben. Das rief der Staatsanwalt des Bundes im Jahr 2012 vor dem Bundesstrafgericht, als er hohe Haftstrafen verlangt hat. Es ging um drei Georgier und einen Russen, Mitglieder eines Verbrecherordens, der in Europa in großem Stil Auftragsdiebstähle ausgeführt hat. Schmuck, Bargeld, Markenkleider, Parfum, Elektronik. Opfer waren viele Private, Tankstellenbetreiber, Coop, Manor oder Denner. Die Anklageschrift las sich wie ein Who is Who dieser kriminellen Organisation. Diebe im Gesetz nennt sie sich, es ist ein Staat im Staat. Der Staatsanwalt fand Gehör, die Beschuldigten wurden zu hohen Freiheitsstrafen verurteilt. Heute ist alles anders. Das Bundesgericht hat die Rekurse von zwei der insgesamt vier Angeklagten geschützt. Beide waren gemäß Anklage ranghohe Mitglieder der Ostmafia mit Operationsgebiet Schweiz. Bei ihrem Rekurs ging es um Formfragen bei der Übersetzung. Wer hat die Übersetzung aus der georgischen, russischen und mingrelischen Sprache ins Französische gemacht? Wie kam die zustande? War alles gesetzeskonform? Nein, antwortete das Bundesgericht. Weil die Anklage sich stark abgestützt hat auf abgehörte und übersetzte Telefongespräche, traf die Entscheidung des Bundesgerichts die Anklage im Kern. So musste die Bundesanwaltschaft nach diesem Urteil über 200 Abhörprotokolle neu übersetzen. Einmal mehr lief das schief. Mit einem Beschluss, der heute öffentlich wird, weist das Bundesstrafgericht die neue Anklageschrift der Bundesanwaltschaft zurück. Der Grund: zwei Übersetzerinnen waren im Einsatz. Es gebe Zweifel an der Qualifikation von einer der beiden Frauen. Auch sei die Verteidigung bei deren Wahl übergangen worden. Und verschiedene Versionen der übersetzten Texte werfen Fragen auf. So wird die Anklageschrift jetzt zurückgewiesen. Die Bundesanwaltschaft wird keinen Rekurs einlegen, heißt es in einer kurzen Stellungnahme. Die Verteidigung spricht von einem außerordentlichen, nie gesehenen und unerklärlichen Vorgang. Einer der beiden Beschuldigten befindet sich bereits auf freiem Fuß. Ob der zweite freikommt, soll sich in den nächsten Tagen entscheiden.
Das war ein Beitrag von Tessin-Korrespondent Alexander Grass im Rendezvous, den Mittagsinformationen von Radio SRF im Radio und im Netz unter srf.ch/news. Jemen ist ein kleines Land im Süden der arabischen Halbinsel und Jemen ist ein zerrissenes Land, von dem, das zeigen die Terrorangriffe in Paris, eine große Gefahr ausgeht. Die Al-Qaida im Jemen hat sich ja zu den Attentaten auf Charlie Hebdo in Paris bekannt. Im Moment wird in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa um den Präsidentenpalast gekämpft. Soldaten der Regierung, die sogenannte Palastgarde, verteidigen den Palast gegen schiitische Husi-Rebellen. Ich fragte Mareike Transfeld von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, welche Informationen sie über die aktuelle Lage habe.
Die Husis und die Regierungstruppen befinden sich seit heute Morgen in gewalttätigen Auseinandersetzungen Und höchstwahrscheinlich wurden diese Auseinandersetzungen dadurch ausgelöst, dass die Houthis die neue Verfassung, die vor einigen Tagen veröffentlicht wurde, ablehnen. Und das liegt eben hauptsächlich daran, dass sie gegen die Aufteilung des Landes in 6 Regionen sind, in 6 föderale Regionen.
Was stört Sie denn an dieser Aufteilung genau?
Insbesondere liegt es daran, dass sie quasi mit der Hauptstadt Sanaa in einer Region aufgeteilt werden und dadurch zum Beispiel von Häfen und von anderer wichtiger Infrastruktur abgeschnitten wäre. Und der Grund, weswegen sie so eingeteilt wurden, war auch spezifisch, um die Houthis besser kontrollieren zu können. Also das war das Kalkül der Elite in Sanaa.
Die lassen sich das nun offenbar nicht bieten, die Houthis, und greifen darum den Präsidentenpalast an. Geht es ihnen denn auch darum, den Präsidenten zu stürzen?
Im Moment ist das schwer zu sagen. Ich denke, den Houthis geht es eher darum, ihre Position zu stärken, so dass sie wieder maßgeblich den politischen Prozess beeinflussen können und dadurch eben auch den Inhalt der Verfassung.
Wie konnten denn diese Houthis eigentlich übergangen werden bei dieser Ausgestaltung dieser Regionen? Sind sie einfach zu wenig einflussreich?
Übergangen wurden sie nicht. Sie haben sich auch an dem nationalen Dialog beteiligt, in dem diese Lösungen diskutiert wurden. Aber sie wurden letztendlich mehr oder weniger bei der finalen Frage, in wie viele Regionen soll das Land unterteilt werden und wie sollen die Regionen aussehen, da wurden sie übergangen. Allerdings waren sie da nicht die einzigen, die übergangen wurden, sondern die Menschen im Süden wurden da gleichermaßen übergangen.
Wir sehen also, die Machtverhältnisse sind nicht geklärt, nicht geregelt. Wir haben die Houthis, die um Einfluss kämpfen, buchstäblich. Wir haben auf der anderen Seite die jemenitische Regierung. Wer profitiert nun von diesen ungeklärten Machtverhältnissen?
Im Prinzip profitieren im Moment die Houthis davon, weil die eben diejenigen sind, die bereit sind, mit Gewalt nach Sanaa einzumarschieren und dort ihre Forderungen geltend zu machen. Und der Staat kann da sehr wenig ausrichten, weil die militärische Kraft der Houthis übersteigt teilweise die Kompetenzen des Staates. Also wir sprechen hier von Rebellen mit Panzern, die eben in die Stadt einmarschieren.
Und der Staat hätte ja gleichzeitig auch noch was zu tun gegen Al-Qaida im Jemen.
Genau so sieht es aus. Und in den letzten Monaten hatte der Staat sich eigentlich auch hauptsächlich auf den Kampf gegen Al-Qaida konzentriert und eben nicht gegen die Houthis, da die Houthis mit der Regierung ja ein Abkommen geschlossen hatten. Aber das kommt eben jetzt alles sehr deutlich ins Wanken und es wird immer klarer, dass die Houthis keine Kompromisse eingehen wollen.
Wie stehen eigentlich diese Houthi-Rebellen gegenüber den Terroristen von Al-Qaida?
Also die stehen sich sehr deutlich feindlich gegenüber. Die Al-Qaida als radikale Sunniten sehen die Houthis als Schiiten auch als Feind an und deswegen kommt es dort immer wieder zu sehr starken Auseinandersetzungen. Allerdings sind die, ich sag mal, Normalbevölkerung und die Stämme, die in dieser Gegend sind, die auch Sunniten sind, die möchten die Houthis auch nicht in ihren Regionen haben. Und da besteht eben die Gefahr, dass sich diese Stämme Al-Qaida anschließen und dadurch Al-Qaida letztendlich von diesem Vormarsch der Houthis auch profitieren.
Einschätzungen zur angespannten Lage im Jemen von Mareike Transfeld. Sie forscht für die Stiftung Wissenschaft und Politik über den Jemen. Bibliotheken als Tempel des Wissens, das war einmal. Im Zeitalter des Smartphones hat praktisch jeder und jeder die eigene Bibliothek in der Hosentasche. Bücher gibt es elektronisch, Musik und Filme werden direkt aus dem Internet heruntergeladen. Was für eine Zukunft haben öffentliche Bibliotheken unter diesen Vorzeichen? Eine blendende, sagen Experten, aber die Bibliotheken müssen sich radikal ändern. Auf dem Weg in ein neues Zeitalter ist zum Beispiel die gemeinnützige Stadtbibliothek Basel, wie der Bericht von Nicoletta Cimino zeigt.
Unweit des Marktplatzes. Hier wird gebaut. 3 stattliche, mehrstöckige Altstadthäuser, angelegt um einen pittoresken Innenhof, werden zur neuen Stadtbibliothek Schmiedenhof. Wenn man es nicht weiß, merkt man es nicht. Von der Straße her ist fast nichts von den ehrgeizigen Umbauplänen zu sehen. Drinnen aber herrscht das übliche Durcheinander, das auf Baustellen ebenso herrscht. Staub, 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 Kabel, die irgendwo herunterhängen und ein Transistorradio, das den Bauarbeitern den Takt angibt. Und mitten in dieser Baustelle steht Bibliotheksdirektor Kurt Egli. Stolz und zuversichtlich, dass der Zeitplan eingehalten werden kann. Am 23. April soll die neue Bibliothek nämlich aufgehen.
Die Architekten sagen uns, wir sind im Plan und auch kostenmäßig sind wir im Plan. Und ich muss das auch einfach glauben, auch wenn ich jetzt überhaupt noch nicht das Gefühl habe, dass das wirklich in 3 Monaten schon so weit ist. Es ist noch sehr eine Baustelle.
Gebaut werde hier eine Bibliothek der neuen Generation, sagt Egli. Etwas radikal anderes. Denn die Zeiten hätten sich geändert. Sehr stark sogar.
In den 70er Jahren konnte man einen Raum mieten, man konnte Gestelle hineintun, eine Theke hinein und dann Öffnungszeiten anschreiben und das hat funktioniert. Es war auch noch die Zeit, da gab es eigentlich nur Bücher und Schallplatten. Jetzt, 40 Jahre später, hat sich das grundlegend gewandelt.
Bücher, vielleicht noch CDs und DVDs reichen nämlich nicht mehr. Das Publikum suche jetzt den sogenannten dritten Ort, also einen Ort neben dem Daheim und der Arbeit, wo man einfach sein könne. Lesen, Kaffee trinken, im Internet surfen oder sich mit anderen treffen. Das solle hier künftig möglich sein und das sei die Chance, die die Bibliotheken allgemein hätten. Es gäbe eine Bibliotheksglücksformel.
Mehr Zeit, mehr Technik und mehr Raum. Und das ist eigentlich eine schlechte Botschaft für alle die, die eine Bibliothek finanzieren müssen.
Denn das Glück gibt's nicht gratis. Es kostet mehr Zeit, sprich Öffnungszeiten bis 20 Uhr, mehr Technik, also genügend Rückgabeautomaten beispielsweise, und mehr Platz. In Basel sind das Investitionen von rund 14 Millionen Franken. Mehr Platz soll es auch für die Kinder und die Jugendlichen geben. In Basel ist eine ganze Etage für sie vorgesehen. Und Bibliotheksdirektor Kurt Egli kommt in Fahrt, wenn er von der Jugend spricht. Die jungen Leser seien die Zukunft der Bibliothek. Denen müsse man besonders Sorge tragen. Es sei bewiesen, dass Kinder, die mit den Eltern regelmäßig die Bibliothek besuchen, das auch später mit den eigenen Kindern machen. Darum sei es so wichtig, die jungen Menschen in die Bibliothek zu locken, die Kleinen spielerisch, die Größeren mit altersgerechter Literatur, aber auch mit Videogames, Jugendzeitschriften und Filmen. Das tönt alles wundervoll und Basel wird sicher Freude haben an seiner neuen Stadtbibliothek Schmiedenhof. Aber was passiert mit Bibliotheken, die weniger gute Platzverhältnisse haben, weniger Geld und Ressourcen und weniger potenzielle Kunden? Gemeindebibliotheken in ländlichen Gebieten beispielsweise. Kurt Egli, der auch Präsident des Verbandes öffentlicher Bibliotheken ist, glaubt, dass es kleine Bibliotheken, die völlig autonom bleiben wollen, künftig schwer haben werden. Die Glücksformel für diese Bibliotheken sei wohl, dass man sich mit anderen Bibliotheken zusammenschließe und zusammenarbeite, sei es beim Personal oder bei Ausgaben wie der IT. Allerdings sei der Widerstand dieser kleinen Bibliotheken teils sehr groß und das werde man in 20 Jahren deutlich merken.
Es wird ein Fleckenteppich geben, weil ich glaube, nicht alle werden gleichzeitig mitziehen können, weil wir sind ein sehr autonomistisches Land. Die einen finden das unnötig und machen gar nichts und andere investieren und werden eine Zukunft haben. Und es wird schöne, tolle Bibliotheken geben und es wird schwarze Löcher geben.
Große Bibliotheken in den Städten werden also auch künftig ihre Kundschaft haben. Für die kleineren in ländlichen Gebieten wird es deutlich schwieriger.
Bibliotheken der neuen Generation, das war ein Bericht von Nicoletta Civino im Rendezvous. Gleich 1:1 im 1. und 4, während wir hier im Westen die Toten von Charlie Hebdo betrauen, töten die islamistischen Schergen von Boko Haram im Nordosten Nigerias tausende Menschen, was uns aber vergleichsweise wenig berührt. Warum ist die Aufmerksamkeit so ungleich verteilt? Antworten nach Yvonne Lambrecker, sie hat die Mittagsschlagzeilen.
Der berühmte Schweizer Whistleblower Rudolf Elmer bleibt ein freier Mann. Das Zürcher Bezirksgericht hat den ehemaligen Julius Bär Manager zu einer bedingten Geldstrafe von 45.000 Franken verurteilt. Die Bundesanwaltschaft muss in ihrem Kampf gegen das organisierte Verbrechen eine Niederlage einstecken. 2 angebliche Mitglieder der osteuropäischen Mafia bekommen Recht. Das Bundesstrafgericht wies eine neue Anklageschrift gegen sie zurück wegen formeller Mängel. Die Amerikanerin Lindsay Vonn gewinnt den Super-G in Cortina d'Ampezzo. Es ist ihr 63. Weltcupsieg. Damit ist Vonn die erfolgreichste Weltcupfahrerin aller Zeiten.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.